Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Dies ist das Wort des Herrn. Dank sei dir, Gott. Wir sind noch am Üben, ihr dürft euch setzen. Wer sich wundert, ja, wir sind Freikirche, aber wir üben uns hier und da auch in Liturgie, weil das was Besonderes ist. Und wir wollen das natürlich auch erklären. Wir haben eine hohe Achtung vor dem Wort Gottes. Wir wollen davon lernen. Und manchmal zeigt sich Achtung auch, indem wir aufstehen und Gott auch Respekt gegenüber zeigen. Als lokale Kirche in Moabit, Berlin, haben wir uns die letzten Jahre immer wieder die Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein? Was bedeutet es eben nicht nur einfach an Gott zu glauben oder Namenschrist zu sein, sondern Jesus auch aktiv hier und heute nachzufolgen? Nicht nur Glaube, sondern Lebensveränderung. Was bedeutet das und wie kann das konkret aussehen? Und wir haben immer wieder diesen Dreiklang dafür benutzt, nämlich zum einen mit Jesus zu sein, mit Jesus zusammen unterwegs zu sein, sich der Gegenwart Gottes in unserem Alltag bewusst zu werden. Das können wir, indem wir einfach mal still werden, zuhören, was in unserer Seele abgeht, was Gott sprechen möchte, indem wir auch zurücksprechen im Gebet oder indem wir sein Wort lesen. Und das Zweite ist, Jesus ähnlicher zu werden, indem wir unser ganzes Sein vor Gott bringen und ihn fragen, was möchtest du in mir bewegen, verändern, vielleicht auch heil machen, damit ich immer mehr der Mensch werde, der du, Jesus, an meiner Stelle wärst. Und nicht zuletzt auch das zu tun, was Jesus tat. Was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Regelmäßig Gastfreundschaft leben, Gerechtigkeit schaffen, Frieden stiften, Kranke heilen, für sie beten oder auch von meiner persönlichen Beziehung mit ihm anderen berichten, Menschen einladen, diesen Jesus auch selber kennenzulernen. Und ja, manchmal kann sich das anfühlen wie so eine To-Do-Liste. Und das lähmt dann oder überfordert. Und vielleicht denkst du das gerade auch, oh Mann, ganz schön viel, das will ich eigentlich gar nicht und das schaffe ich auch nicht. Das ist in Ordnung. Oder du setzt im Kopf ein Häkchen hinter die Dinge, die du bereits ganz gut hinbekommst und klopfst dir dabei auf die Schulter und denkst, ah, gut gemacht, du treuer Diener. Aber weder die eine noch die andere Haltung, Einstellung, Antwort ist hier zielführend oder hilfreich. Denn was ist das eigentliche Ziel von Glauben? Was ist das Ziel unserer Jesus-Nachfolge im Kern, wenn wir denn Jesus überhaupt nachfolgen wollen? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Weißt du das? Denn ich wusste das ganz lange nicht und ich bin mit Glauben aufgewachsen. Ich bin jetzt fast 43 Jahre alt, ich bin Pastorenkind gewesen, jetzt mache ich das selber, so ein Mist. Aber ich wusste lange nicht, was das eigentliche Ziel des Glaubens ist. Ich hatte was anderes im Blick, im Fokus. Matthew Emmons, ich habe euch ein Bild mitgebracht, Matthew Emmons, da ist er, war 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen der dominierende Schütze im Kleinkalibergewehr. Er hatte im Vorfeld schon eine Goldmedaille gewonnen. Im Finale der Disziplin Dreistellungskampf, stehend, kniend und liegend, lag er kurz vor dem letzten Schuss uneinholbar in Führung. Alles, was er tun musste, war ein solider Schuss, keine 10.0. Es hätte sogar ein mittelmäßiger Wert gereicht. Doch dann passierte das Unglaubliche. Emmons zielte, atmete ruhig und drückte ab. Der Schuss war technisch perfekt, genau ins Schwarze, eine 10.6. Er war sich so sicher, dass er die Goldmedaille hatte. Und dann geschah das absolut Unerwartete. Er rutschte in der Tabelle auf Platz 8. Völlig verunsichert ging er zum Schiedsrichter, glaubte an einen technischen Defekt und musste dann die tragische Wahrheit erfahren. Er hatte versehentlich auf die falsche Scheibe geschossen. Und zwar auf die des Nachbarschützen. Ein Crossover, das im Schießen mit 0 Punkten bewertet wird. Autsch, oder? Diese tragische, fast filmreife Szene macht ihn weltbekannt. Nicht nur als großartigen Schützen, sondern auch als Beispiel dafür, wie ein einzig kleiner Fehler alles verändern kann. Genau ins Schwarze und doch daneben. Zielverfehlung. Gut, dass das Leben als Ganzes kein einmaliger Schuss ist, nicht wahr? Der dann so große Konsequenzen hat wie hier bei Matthew Emmons. Aber auch wir dürfen immer mal hinschauen, was ist eigentlich in unserem Fokus? Was ist eigentlich in unserem Blick, wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen? Und kann es sein, dass wir als Christen, die wir Jesus mit unserem Leben nachfolgen wollen, manchmal meinen, Ziel im Blick zu haben, alles dran setzen, um dahin zu kommen und sicher fühlen und dann doch die falsche Zielscheibe anvisieren? Vielleicht ist es Wissen über Gott, das uns antreibt. Ich lese die Bibel so viel, ich habe so viel Wissen, ich will es richtig genau verstehen. Richtig gutes Ziel, aber nicht das Wichtigste. Vielleicht hast du einen wirklich hohen und guten Anspruch an dich selbst und vielleicht auch an die anderen, ein möglichst gerechtes und heiliges Leben zu führen. Auch ein richtig gutes Ziel, aber nicht das Wichtigste. Vielleicht bist du der Überzeugung, du müsstest so vielen Menschen wie nur möglich helfen. Vielleicht treibt dich das Seelenheil von Menschen an und deshalb möchtest du mit allen über deinen Glauben sprechen, ganz egal, ob sie es hören wollen oder auch nicht. Oder du betest für alle, weil du möchtest, dass die Wunder, die in der Apostelgeschichte geschehen sind, auch in deinem Leben auftreten. Auch das wären richtig gute Ziele, aber nicht das Wichtigste. Und dann könnte ich hier auch noch ganz andere, sehr menschliche Ziele auflisten, wie Erfolg, Einfluss, Wohlstand, Anerkennung. Natürlich alles nur für einen guten Zweck, aber auch ein bisschen für mich selbst. An sich wertvolle, gute Ziele, nicht wahr? All das ist gut, aber nicht zentral, wenn wir Jesus nachfolgen. Denn was ich mehr in den letzten Jahren lernen durfte, ist, dass Gott am Ende immer zuerst unser Herz anschaut, als auf unsere Taten zu blicken. Wenn unser Herz mit Gottes Herzen kollidiert und in Einklang kommt, dann folgen auch ganz automatisch viele dieser Dinge, die ich gerade aufgelistet habe. Aber wenn du all diese Dinge aus rein religiöser oder humanistischer oder politischer Überzeugung tust, bedeutet es noch lange nicht, dass es aus dem richtigen Herzen kommt, aus der richtigen Motivation heraus. Dass das stimmig ist. Denn was ist das eigentliche Ziel, das ins Schwarze treffen, wenn wir Jesus heute und hier im 21. Jahrhundert in Berlin nachfolgen wollen? Ich glaube mehr denn je, dass das Ziel unserer persönlichen Jesus-Nachfolge ist, ein Mensch der Liebe Gottes zu werden. Und das ist so viel ganzheitlicher und so viel herausfordernder, als nur die richtigen Dinge zu tun. Das ist ein Prozess, das ist keine einmalige Entscheidung, kein einziger Schuss. Warum glaube ich das? Woher weiß ich das? Vielleicht ist es meine Ü40-Erfahrung, die hier spricht. Auch ja, ein bisschen. Aber es ist so zentral im Leben und in der Lehre von Jesus selbst verankert und auch von seinen ersten Jüngern. Auch wenn wir das als Christ oft und gerne überlesen oder ignorieren wollen, vielleicht auch deshalb, weil es einfach nicht fassbar ist, nicht kalkulierbar, nicht richtig messbar ist. Und doch finden wir dieses Ziel, dass ein Mensch der Liebe Gottes werden, quer durch das Neue Testament. Und ich lese nur ein paar Texte daraus vor, nur ein paar. Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 13, Abvers 34. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Oder Matthäus 22, Abvers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Römer 4, 10. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Epheser 4, 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Noch zwei. 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und Kolosser 3, 14. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Nur ein paar von diesen Versen, die wir im Neuen Testament finden. Und wenn du jetzt mal ganz ehrlich mit dir selbst bist, wie sehr ist das der zentrale Aspekt deines Glaubens? So zu lieben, wie Gott uns liebt. Denn das Wort Liebe, was wir hier immer und immer wieder in diesen Texten finden, ist keine Feel-Good-Love, sondern das griechische Wort Agape, die göttliche Liebe, die sich hingibt, auf den anderen ausgerichtet ist, zum Wohle des anderen verzichtet und eben nicht auf den Eigennutz schaut. Was erwartet Liebe von dir? Kannst du mir ein Glas Wasser holen? Die Heizungsluft. Jetzt könnt ihr erstmal drüber nachdenken, was Liebe von euch erwartet. Ha! Was erwartet Liebe von uns? Das ist Gott, der mir hier die Stimme zumacht. Wie einfach ist das für dich, so zu lieben? Und wie oft versagst du auch darin? Denn wenn das gerade wehtut und du vielleicht Autsch oder auch Amen denkst, vielleicht beides gleichzeitig, oder du dich dabei ertappt fühlst, wie du gestern oder heute Morgen ein wenig lieblos zu deiner Frau, deinem Mann, deinem Partner, deiner Freundin, deinen Kindern warst, dann haben wir als Christen vielleicht ein nicht ganz so kleines Problem. Denn falsche Zielsetzung führt zur Zielverfehlung, Schuss daneben. Paulus schreibt, dass in einem sehr bekannten Text im 1. Korinther 13 diese Zielverfehlung folgendermaßen: Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre es nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Ich habe versucht, das mal umzuschreiben, so mit eigenen Worten. Also wenn ich heute schreiben würde an Paulus Stelle, was würde ich vielleicht sagen? Wenn ich mich bereit erkläre, in meiner Kirche mitzuhelfen und eine meiner ersten Aufgaben ein Job ist, den ich nicht so gerne mache und das nächste Mal nicht mehr freudig antrete. Wenn ich mich ständig um ganz viele Menschen kümmere, aber meine, dass sich keiner so wirklich um mich selbst kümmert und ich daran bitter werde. Wenn ich als Familienvater das Ziel habe, meine Familie so gut wie möglich zu versorgen, aber auf der Karriereleiter die Beziehung zu Kindern und Frau dabei verloren geht. Wenn ich für Einheit in der Kirche bete und dann über andere Christen, die mir nicht passen, schlecht denke oder auch rede. Wenn ich mich nach etwas richtig Guten sehne, mich dann aber nicht freuen kann, wenn jemand vor mir das erhält, was ich so gerne hätte. Wenn ich auf die Straße gehe und Menschen von Jesus erzähle, aber mich über die Glaubensgeschwister wundere, die das nicht so sehr auf dem Herzen haben wie ich. Wenn ich meine Gaben, Zeit, Ressourcen ehrenamtlich in der Gesellschaft einbringe und das eigentlich nur mache, um dafür Anerkennung zu bekommen oder mich gut zu fühlen. Wenn ich das Richtige für das Richtige einstehen will und dabei anfange, andere Menschen zu canceln oder gar zu hassen. Wenn ich all das täte, aber ich dabei keine Agape-Liebe habe, die sich hingibt, auf den anderen ausgerichtet ist und nicht auf Eigennutz schaut, nützt es mir nichts. Hast du dich irgendwo wiedererkannt? Ich schon. Nicht nur einmal. Und wenn ich das heute zum Thema mache, am Ende des Jahres 2026, kurz vor Weihnachten, dem Fest der Liebe, dann nicht, weil ich denke, dass wir als Kirche ständig versagen, daneben schießen, sondern weil ich Sehnsucht danach habe, immer mehr so ein Mensch der Liebe Gottes zu werden, mit ganz vielen von euch zusammen eine Gemeinschaft der Liebe Gottes zu formen. Und die guten Taten und die guten Früchte, die folgen dann schon. Wir wären im Übrigen nicht die einzigen Christen, die einzige Kirche, die nochmal neu anvisieren, genauer hinschauen darf. Denn sonst hätten wir ja all diese Texte im Neuen Testament nicht dazu über die Liebe. Paulus bringt göttliche Agape-Liebe im gleichen Brief direkt nach dem lärmenden Gong, dem Dröhnen, der dröhnenden Pauke auf den Punkt, was diese Liebe ist, wie diese Liebe aussieht im 1. Korinther 13, Abvers 4. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Diese Liebe wird niemals aufhören. Kann es sein, dass wir öfter als uns lieb ist, das Ziel des Glaubens verfehlen? Dass uns diese Liebe hier und da fehlt oder noch recht unreif ist? Wie können wir ein Leben führen, das mehr und mehr von dieser göttlichen Liebe geformt wird? Indem wir uns immer wieder die Frage stellen, was erwartet Liebe heute von mir? Und wenn du dich gerade davon überfordert fühlst, keine Sorge, Gott ist sich deiner und meiner Unreife, deinem Egoismus, deinem Stolz, deiner Lieblosigkeit bewusst und nicht überrascht. Im Übrigen ich auch nicht, weil ich mich sehr gut selber kenne. Aber Gott liegt alles daran, uns, mich und dich Stück für Stück in Personen seiner Liebe zu formen. Nicht von heute auf morgen, sondern in einem Prozess, dein Leben lang bis in die Ewigkeit hinein. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Und ich bin happy darüber, dass ich gleich mit drei Leuten aus unserer Kirche kurz noch darüber ins Gespräch kommen möchte und die so ein bisschen ihre Failings oder ihre Erfahrungen mit uns teilen. Dann wird es nämlich so richtig plastisch. Aber eine Sache möchte ich uns noch kurz mitgeben. Nämlich das Erste ist zu erkennen, die eigene Unreife, den eigenen Stolz, den Egoismus, die Lieblosigkeit bei sich selber zu erkennen und sie dann vor Gott, vor sich selbst und vor andere zu bringen. Das verändert was. Das verändert einen Richtungswechsel mit dem Erkennen von sich selbst, dem eigenen Herzen, wo man selbst gerade steht. Nicht dein Nachbar oder deine Nachbarin, sondern du. Und den Wunsch in dir drin, ich will es aber anders. Und an diesem Punkt möchte ich Hanna, Susanna und Jörg nach vorne holen und mit euch über das Thema noch ins Gespräch kommen. Und ihr dürft dann mal gucken, wo ihr euch selber wiederfindet bei den dreien. Und ich bin ganz froh, dass ich gar nichts erzählen muss jetzt mehr über meine Versagen, Fehlschüsse, sondern die drei ein bisschen euch mit reinnehmen. Haben wir noch ein zweites Mikro? Ja, super. Und ich will mit dir, Hanna, beginnen. Wir haben ja schon oft über das Thema gesprochen und wir merken auch immer wieder, wie wir an unsere Grenzen kommen bei diesem Thema. Ich weiß nicht, wie oft wir schon gebeichtet haben, dass wir es mal wieder versemmelt haben. Aber du hast mal erzählt, dass du solche Menschen kennst, die für dich Menschen von Gottes Liebe waren. Erzähl mal ein bisschen davon, wie hast du die erlebt?
Ja, oh, das ist laut. Ich finde es total spannend, weil seit wir darüber sprechen oder Worte irgendwie dafür gefunden haben, was das Ziel des Glaubens ist, habe ich so reflektiert. Und ich war 2016, 17, habe ich ein FSJ gemacht in Wales, also UK, und war da in einer wirklich hässlichen Stadt. Falls ihr jemals nach Newport, Wales, macht es nicht, fahrt woanders hin. Aber die Menschen da sind richtig, richtig cool. Und ich durfte da in eine Baptistengemeinde gehen, die Lisbury Baptist Church, und einfach dieser Kirche dienen. Die haben mich hergeholt, weil die gesagt haben, oder ich bin mit so einer freiwilligen Organisation, und das hieß, da gibt es eine große Jugendarbeit und die wollen dafür jemanden, der Bock darauf hat. Es stellte sich raus, es gab 4 Jugendliche, die keine Lust auf Jugendarbeit hatten, aber 80 Senioren, Ü70. Und ich habe also nicht ein Jahr Jugendarbeit da gemacht, sondern einfach ein Jahr mit Senioren verbracht. Und ich weiß nicht, wie es euch vielleicht geht mit Großeltern oder anderen Leuten, die ihr so kennt. Ich finde, es gibt so 2 Arten von älteren Menschen, die, mit denen ich richtig gerne Zeit verbringe, und die, wo ich nach 5 Minuten denke, boah, dein Leben ist ganz schön schrecklich, so von dem, oder war schrecklich, keine Ahnung, aber du bist auf jeden Fall nicht jemand, mit dem ich gerne lange Zeit verbringen möchte. Und das tut mir dann total leid. Und ich habe auf jeden Fall bei einer Frau gewohnt in Wales, Rosalind, aber alle haben sie nur Rose genannt. Die war zu dem Zeitpunkt 80 und hat mich aufgenommen bei sich. Auch ein spannendes Erlebnis. Und die Frau ist für mich jemand, die durch und durch ein Mensch der Liebe war. Wenn du ihr begegnet bist, dann hast du sofort gemerkt, boah, irgendwas ist anders. Und das war bei ganz vielen Leuten von den Älteren dieser Gemeinde so. Die waren teilweise seit 70 Jahren miteinander in dieser Kirche unterwegs. Und ich weiß, das können wir uns heute manchmal gar nicht mehr vorstellen, aber die kannten sich richtig gut und die sind miteinander und aneinander gewachsen und durch Krisen gegangen, durch dick und dünn, und das, was sie da durchgetragen hat, immer wieder, war Gott. Und das hast du sofort gemerkt, wenn du mit denen ins Gespräch gekommen bist. Egal, wie ich drauf war, egal, was ich erzählt habe, egal, wie schlecht ich mich gefühlt habe oder, ne, ich meine, ihr kennt es selber, mit 19, 20, da denkt man, ich habe die Welt richtig verstanden und alle anderen nicht.
Das tust du noch bis 30, dann ändert sich das langsam.
Gut, ich denke das nicht mehr so oft, aber damals war ich richtig überzeugt und ich glaube, ich war nicht die einfachste Person, und die sind mir mit so viel Liebe einfach begegnet. Das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, wie die miteinander umgegangen sind, miteinander unterwegs waren und einfach so eine tiefe Annahme voneinander als Menschen hatten. Die sind einem auch mit Wahrheit begegnet, wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind. Aber du wusstest zu 100%, die lieben dich und sehen dich. Und das, wie sie mit dir unterwegs sind, oder wenn mal irgendwas auch schwierig ist, dann geschieht das in Liebe.
Jetzt bist du 29, richtig?
28.
Okay.
Ich nehme die 29, sonst sagen immer alle, ich bin viel jünger.
Okay, ich komme gleich zu euch, aber Hanna ist ja noch jung, die kann ja noch Fehler machen. Wann hast du das letzte Mal daneben geschossen? So wie Matthew Emmons.
Ich glaube, ich habe ganz lange, also diesen einen Satz, den du gesagt hast, so ich will voll viel reißen. Ich glaube, ich habe ganz lange gedacht, ich will ganz viel machen und habe dabei echt aus den Augen verloren, wer die Menschen sind, die mein Gegenüber war. Und ich glaube, ja, mehr den Menschen im Blick zu haben als irgendeine Sache, das ist was, wo ich eine ganze Weile richtig daneben geschossen habe und gerade immer wieder lernen darf, das ist jetzt gerade egal, ob du da ankommst, wo du eben hin wolltest, sondern wirklich mit Menschen unterwegs zu sein.
Wie geht's euch, Susanna, Jörg? Möchtet ihr was teilen? Also bei mir war es gestern erst, aber das erzähle ich jetzt nicht, ihr seid dran.
Also ich würde sagen, täglich passiert mir das. Also ich bin, du könntest meine Tochter sein, locker. Ja. Also wir sind schon wesentlich weiter, mein Mann und ich, im Leben. Aber ich bin immer noch jemand, der sich total davon begeistern lässt oder hinreißen lässt, dass man viel am Tag schaffen muss. Und ich merke immer wieder, dass ich mein Tag plane und meine To-Do-Liste schreibe oder mir innerlich vornehme und dann für den Tag, was ich mache, wo viel zu viel drin ist und wo es keinen Raum lässt für Beziehungen. Es darf nichts dazwischen kommen. Und wenn dann was schief geht, dann werde ich mutzig. Weil ich muss das ja irgendwie hinkriegen. Und ich merke immer wieder, und da merke ich, dass ich das Ziel verfehle, dass ich nicht Beziehung, Menschen, Raum haben, in den Blick nehme. Und es sind ja nicht nur, auch wenn ich alleine bin in der Wohnung, es ist ja trotzdem jemand da, den, von dem wir heute Morgen gesungen haben. Und auch da plane ich keine Zeit ein oder innerlichen Raum.
Ja, also ich erzähle mal noch von Zeiten, wo ich auch Verantwortung hatte in Kirche und manches davon ist auch nicht so gelaufen. Und wenn man dann so zurückschaut auf eine Zeit und dann sich überlegt, was ist eigentlich wertvoll davon gewesen, dann war es nicht irgendwie den Betrieb am Laufen zu halten, sondern da, wo Beziehungen gewachsen sind, wo tatsächlich ja, man was weitergeben kann an eine andere Person und das dort Früchte trägt. Und das ist schon sehr bitter, wenn dann nicht so viel übrig bleibt von so einer Zeit. Und ja, das ist eine Erfahrung, die ich ja so ein-, zweimal gemacht habe. Und ich denke, dann hilft das auf jeden Fall, auf eine neue Wegstrecke eine andere Perspektive einzunehmen.
Gab's, ich bleibe mal bei dir kurz, gab es einen Moment oder eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du gedacht hast, okay, jetzt verändert sich mein Blick auf das Ziel? Oder gab es eine Person, die in dein Leben reingesprochen hat? Irgendwas, also wo du gemerkt hast, ah, das möchte ich anders leben?
Ja, schon so in diese Phase dann so dazwischen drin, also wo halt dann das eine zu Ende war und noch nichts Neues begonnen hat, da hat man viel Zeit drüber nachzudenken. Und das sind auch so prägende Phasen. Ja? Was macht man mit so einer Krise, mit so einer Umbruchssituation? Und dann eben ja, daraus zu lernen, das vielleicht auch ein Stück weit zu betrauern, was vorher war, aber dann nochmal auch Mut zu fassen und ja, also auf das Ziel zu gucken, da gibt es Hoffnung.
Okay, du hast das schon angedeutet, aber ich weiß, wir haben vorweg schon gesprochen mit euch, ich mit euch. So, Susanna, kannst gerne gleich was teilen. Was braucht es deiner Meinung nach für eine Erfahrung, um so einen Kurswechsel vielleicht auch vorzunehmen? Also was hilft von diesem Tun, Tun, Tun? Ich meine, das ist ja nicht schlecht zu tun, auf so einen anderen Blick zu kommen auf Gott und wie man leben möchte mit ihm.
Also was hilft? Mich fordert immer wieder das dann heraus, wenn ich zum Beispiel Bibel lese. Also der Text, den du heute als Predigttext gehabt hast, den hatten wir vor der vorletzten Gemeindefreizeit, haben wir da einen längeren Lobpreisabend gemacht und haben den von vorne und hinten und von hinten nach vorne betrachtet. Und das hat mich total angesprochen, dass alles tun, wenn nicht die Liebe irgendwo mich motiviert, dann ist es leer und hohl. lässt mich als Informatikerin übrigens fragen, warum wir KI Emotionen und Liebe zuschreiben. was mich dann herausfordert ist, also, oder das war der eine Text, und der andere Text war, oder was ein anderer Text, immer wieder, wenn ich betrachte, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Also ich meine, wir feiern jetzt Weihnachten. Was heißt Weihnachten? Weihnachten heißt, dass Gott seine Privilegien aufgegeben hat und in unsere Welt gegangen ist. Mit all dem Leid und der Einfachheit und gar kein schönes Leben, was Jesus gelebt hat, also vom Luxus her und so weiter her. Er hat das alles aufgegeben. Das heißt, was braucht man dafür? Ich war dann sehr betroffen, weil Jesus hat mir das ganz deutlich gemacht. Er ist mir mal begegnet und hat gesagt, du, ich liebe dich schon immer, egal was du tust. Und ich frage mich, kann ich davon so Abstand nehmen, das hinter mich lassen, was mein Erfolg ist, was ich gerne erreichen möchte. Und Jesus hat das für mich getan, und wenn ich ihm folge, dann fordert mich das heraus. Also das Bibellesen fordert mich heraus, dieser Liebe nachzuspüren und so ein Mensch zu werden. Zum Glück muss ich das nicht selber machen.
Aber man kann sich immer wieder darauf fokussieren und schauen, was er für uns getan hat, und daraus dann sich diese Liebe geben zu lassen.
Genau.
Habt ihr noch Gedanken dazu, Hannah oder Jörg? Was für dich so ein Kurswechsel braucht? Also wenn du jetzt an andere denkst, die sich vielleicht denken, oh, ich bin in diesem ganzen Tun, 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 und wie gesagt, auch Tun ist nicht schlecht, aber wie fokussiert sich mein Blick neu, richtet sich neu aus?
Also ich denke, es ist wichtig, in einer Gemeinschaft unterwegs zu sein, in Beziehungen zu stehen. Und also ein Übungsfeld ist definitiv, verheiratet zu sein. Und das, denke ich, wir haben auch einen Trauvers genommen, der eigentlich das mit beinhaltet, dass Gott hat uns geliebt, und dazu sind wir aufgerufen, einander so zu lieben, mit so einer Hingabe. Und da gibt es genügend Gelegenheiten im Alltag, immer wieder zu sagen, ja, die Beziehung zu meiner Frau ist mir wichtig, wir finden da wieder zueinander, auch wenn wir gerade Reibungen hatten miteinander. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich dann, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Oh, nervt mich das jetzt schon wieder, oder ist das eben so eine Sache, wo ich sage, okay, ja, darum geht es eigentlich.
Ich glaube, ich habe gerade noch an einen Moment gedacht, ich glaube, es war letztes Jahr, da hat ein Freund von mir Geburtstag gehabt und hat mich 8 Wochen vorher zu seinem Geburtstag eingeladen und hat mir geschrieben, hey Hanna, ich weiß, du hast immer so viel zu tun, deine Wochen sind immer so voll und ich würde dich gerne dabei haben, deswegen schicke ich dir jetzt diese Einladung schon mal, bevor ich alle anderen einlade. Und ich habe diese Nachricht gesehen und dachte mir einerseits, ah krass, der kennt mich richtig gut, und andererseits habe ich gedacht, boah, wie traurig, dass jemand mich 8 Wochen vorher einladen muss, damit ich zu seinem Geburtstag komme. Und ich glaube, das war einer dieser kleinen Momente, wo ich mir die Frage gestellt habe, was lebe ich eigentlich für ein Leben? Und wenn Leute da drauf gucken, was sehen die dann? Ich glaube, das ist eine Frage, die mich sehr bewegt hat die letzten Jahre. Wenn sich jemand mein Leben anguckt, ist es attraktiv? Oder denken sich alle so, oh, okay, ich laufe in die andere Richtung davon. Und wie schaffe ich das, ein Leben zu leben, was attraktiv ist, was vielleicht anderen Leuten die Frage sich stellen lässt, hey, wie kann ich das auch haben? So, ich glaube, das klingt vielleicht auch extrem stolz und egoistisch dann. Aber das ist eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, wo ich auch andere Leute frage, hey, siehst du das oder siehst du das nicht?
Also diese Frage, wer will ich werden? Das bewegt mich auch sehr. Ich habe mich mal letztes Jahr sehr intensiv mit meiner Biografie nochmal auseinandergesetzt und da auch ein Buch zugelesen von Romano Guardini, Die Lebensalter, wo es darum geht, dass wir im Leben ja viele Krisen haben und wie wir diese Krisen bewältigen, dass das uns voranbringt. Und eine Krise ist etwas, wo wir etwas nachgelaufen sind und dann merken, dass es das nicht so war. Und das ist ja eigentlich so dieses, ne, das ist eigentlich das falsche Ziel. Und davon gibt es halt viele, und zum Beispiel als junger Mensch, ja natürlich, ich kann alles bewegen und das kann ich nicht mehr bewegen, und in meinem Alter weiß ich, dass ich nicht mehr alles bewegen kann. Und das ist so eine Frage, die wir immer wieder denken, ja, ist irgendwie weit weg oder so, und was geht mich das dann an? Aber worauf blicken die Leute, wenn sie an mich denken, wenn ich nicht mehr bin? Wer bin ich dann geworden? Und ich habe mir dann überlegt, die Leute werden dann nicht mehr dran denken, was ich alles erledigt habe. Sie hat ihre To-Do-Liste erledigt. Ihre To-Do-Liste war am Ende leer. Sondern sie werden hoffentlich dann so sagen, wie du, Hannah, gesagt hast über Rose. Es war einfach schön mit dir auch am Ende deines Lebens. Du warst einfach da und hast mir zugehört. Und das wird nicht einfach so, aber ich habe auch die Hilfe von Gott, dass das so wird. Das ist so beides. Das will ich werden.
Und ich will nochmal ganz für die jungen Leute unter uns, die sagen, boah, ich will noch ganz viel bewegen, ey, mach das. Aber also wirklich, mach das, beweg was in dieser Welt, hab Ideen, setz was um, aber check immer wieder dein Herz, warum du es tust. Machst du es für dich? Ist dein Ich, dein Ego ganz oben, sondern oder hast du ein höheres Ziel? Willst du Menschen helfen? Willst du ihnen dienen? Und ist es auch okay, wenn keiner das sieht? So, also beweg was auf jeden Fall, aber guck immer. Und wir wollen auch noch was bewegen. Ja, auf jeden Fall. Also ich will auch noch was. Ich will mit 43 Jahren auch noch was bewegen und Hannah mit 28 und ihr mit, ich sag's nicht. Aber wir wollen was. Natürlich wollen wir was bewegen, aber lasst uns immer wieder auf unser Herz schauen, wie das Ganze aussieht. Susanna, du hast vor ein paar Wochen, du hast das öfter schon gesagt, aber ich finde, ein Ort, wo man das auch richtig gut lernen kann, ist eben auch Kirche. Kirche ist ein Ort, wo es immer ein bisschen unangenehm ist. Weil Menschen neben dir sitzen, die dir vielleicht nicht ganz so gut passen. Und das ist das, wie wir Kirche auch leben wollen, wo wir mit Menschen unterwegs sind, jung und alt, aus unterschiedlichen Nationalitäten, aus dieser Nachbarschaft, wo es auch richtig viel Reibungsfläche immer wieder gibt. Aber wir hoffentlich mehr und mehr aneinander festhalten und dadurch auch mehr Menschen der Liebe Gottes werden. Hannah, du hast das letzte Wort. Was ist deine Hoffnung für die nächsten 10 Jahre? Für dich selbst oder auch für uns als Kirche?
Ich hoffe, dass Menschen gerne Zeit mit mir verbringen. Das ist eine Hoffnung, die ich habe. Ich hoffe, dass Menschen gerne Zeit mit mir verbringen. Ich hoffe, dass Menschen gerne in unserer Kirche sind, auch wenn es unangenehm ist. Dass ich nicht gehe, wenn mir was nicht passt oder wenn ich mit jemandem aneinander gerate, sondern dass ich erwachsen und bereit genug bin, einen Konflikt zu lösen, Spannung auszuhalten, damit zu leben, dass jemand anders nicht in allen Dingen genau das Gleiche denkt wie ich. Und das ist okay, auch wenn ich das blöd finde und mir Sachen vielleicht wichtig sind. Das hoffe ich wirklich, und ich hoffe, dass Gott es in uns macht, dass wir mit Gott unterwegs sind und dass das einfach immer mehr Form und Gestalt annimmt und wachsen darf. Dass wir nicht zu schnell gehen, sondern dass es okay ist, dass ich damit leben kann, dass es Zeit braucht. Ja, das hoffe ich.
Danke. Einer der Kirchenväter, Augustinus, hat mal Folgendes gesagt: Im essentiellen Einheit, im nicht essentiellen Freiheit und in allem Liebe. Und das wünschen wir uns als Kirche. Und die Lobpreisband nimmt uns noch in ein letztes Lied mit hinein. Und dann laden wir uns noch auf Kaffee und Kuchen und was unten alles steht ein. Genau, und ich möchte auch noch eben beten für uns. Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass es das, woran wir uns erinnern zu Weihnachten, aber auch jeden Tag, wenn wir an dich denken, du wurdest Mensch. Du hast alles an Privilegien abgegeben, Ob es nun ein Stall war oder ein einfaches Haus, ganz egal, in der Einfachheit dieser Welt anzukommen. Und dann als Baby, als Kleinkind, als Jugendlicher, als Erwachsener alles zu spüren, was wir Menschen spüren müssen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das ist so ein Grund, warum wir an dich glauben können, weil du eben nicht distanziert bist, sondern zu uns kommst. Immanuel, Gott mit uns bist. Und ich bete, dass wir das heute wissen, dass du das bist, dass du uns nahe kommen möchtest. In dieser Gemeinschaft, an diesem Sonntag, in allem, was heute aufgetischt wurde oder noch gegessen wird oder hinterher in den Gesprächen. Du willst uns begegnen in den Beziehungen, die wir untereinander haben. Und ich bete, Herr, dass du es tust, dass du uns begegnet, ganz persönlich, wenn du es nicht bereits getan hast. Danke, Herr. Amen.